SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt ist immer auch eine Art literarische Leistungsschau von jungen Autorinnen und Autoren. Natürlich stellen sich regelmäßig auch etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Urteil der Bachmann-Jury, aber besonderes Augenmerk liegt seit Gründung der Veranstaltung auf den Neuentdeckungen. Denn in diesen Texten zeigt sich womöglich schon vor einer Buchveröffentlichung, was später einmal stilprägend sein kann. Wer in Klagenfurt hingegen durchfällt, hat es später nicht leicht auf dem Buchmarkt. Wobei es auch schon legendäre Fehlurteile gegeben hat. Über Trends und Themen bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur möchte ich nun mit Katrin Schumacher, Literaturredakteurin beim Mitteldeutschen Rundfunk, sprechen, die seit vielen Jahren nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb preist. Guten Tag, Frau Schumacher.
Hallo, Herr Ottel.
Sehen wir mal von den Preisen ab. Was war für Sie denn die größte literarische Überraschung beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb?
Es gibt einen Text, der mir sehr gut gefallen hat, der so ein bisschen leise daherkam, aber dann mit einer ziemlichen Rasanz vorgetragen wurde, nämlich Ulrike Heidachers Text. Schwestern hieß der, und da ging es um eine Oma, die im Sterben liegt, um ein Enkelkind, das dorthin kommt, dort auf die Mutter trifft. Es gibt ein paar Verwerfungen zwischen den Generationen, aber dieser doch sehr unspektakuläre Text über ein ansonsten sehr spektakuläres Thema, nämlich dass jemand vom Leben in den Tod übertritt, also ins Jenseits schreitet, was ja normalerweise wirklich mit großem explosiven literarischen Besteck formuliert wird, das so quasi ganz einfach zu erzählen und unspektakulär und gegen diese vielleicht auch kitschige Erwartung anzugehen, dass da jetzt was ganz Großes passiert, das fand ich wirklich toll. Also das auf so eine friedliche Ebene zu heben und das auch zum Beispiel im Leben zwischen Mutter und Tochter. Da gibt es so Spannungen, die sich aber am Totenbett relativieren. Hat mir sehr gut gefallen.
Vielleicht schauen wir tatsächlich mal auf die Autorinnen und Autoren, die schon einiges veröffentlicht haben. Zum Beispiel Tian Silla hat mit Radio Sarajevo mit Sicherheit einen Roman veröffentlicht, der viel besprochen, gut besprochen worden ist. Was haben Sie zu seinem Text zu sagen? Wie hat der Ihnen gefallen?
Der hat mir ganz wunderbar gefallen, ehrlich gesagt. Ich habe gleich am Anfang gedacht, huch, was ist das? Ist das so eine Art Sascha Stanisic 2.0, was da passiert? Philipp Tingler, der hat das Wort tragikomisch in den Mund genommen und sagte auch, das gibt es nicht so oft in der deutschen Literatur. Das möchte ich bezweifeln, da gibt es doch so einiges. Ich würde fast sagen, man kann es noch mehr fokussieren. Das war kein witziger Text, sondern ein Text, der über Absurditätendarstellungen funktioniert hat. Also die absurden Handlungen, die einem Kriegstrauma entspringen, dass eine ganze Familie ergreift. Da ist eine Mutter, die die Toten sieht. Da ist ein Vater, der repariert auf Gedeih und Verderb Dinge, die niemand gebrauchen kann.
Kaputte Elektrogeräte.
Ja, weder heil noch kaputt. Aber hat natürlich seine Agenda. Ne? Wenn das außen krachen geht, dann müssen die Dinge in Ordnung kommen oder dann müssen irgendwie die Dinge Ordnung schaffen. Das fand ich wirklich interessant, vor allem, weil Tian Silla, ich glaube, es war in einem Interview, erzählt hat, dass er jetzt sich in der Position sieht, über die Vergessenen oder die Generation der Vergessenen zu repräsentieren. Es gibt die Entwurzelten, eben seine Eltern, die mit ihm geflohen sind und die natürlich sich an dem System abarbeiten, in dem sie Jahr und Tag waren. Aber was ist mit den Kindern? Was ist mit denen, die mit diesen Eltern aufwachsen, die eben so ein Trauma mit sich schleppen? Denen gibt er da eine Stimme, und diesen Text fand ich wirklich sehr beeindruckend.
Es gab Arbeiten, die sehr experimentell angelegt waren. Dagegen gab es, sagen wir mal, klassische Erzählungen. In diesem Spannungsfeld, was für Prosa-Arbeiten, die zum Teil auch ins Lyrische gegangen sind, sind Ihnen da sonst noch aufgefallen?
Na, ich würde sagen, gleich der Anfangstext von Sarah Elena Müller war eine Überraschung, gerade in der Hinsicht lyrische Elemente, auch abstrakte Elemente. Er hatte schon einen sehr experimentellen Titel, würde ich sagen, Wen ich hier seinetwegen vor mir selbst rette, hieß er. Und es ging um eine Wohnung, in der sich eine Ich-Erzählerin mit einem Rio trifft. Aber Rio haust nur in diesem Zimmer. Man weiß auch gar nicht genau, was in diesem die Erzählerin sagt einfach Gebiet, was in diesem Gebiet passiert. Es ist so ein Chaos aus allem Möglichen. Und irgendwann bemerkt man, aha, da gibt es auch eine Türschwelle, die spricht. Es gibt einen Dr. Shaw, ein Therapeut, der in irgendeiner Form des ordnende Gehirn dort sein soll, es aber nicht ist, wie man schnell bemerkt. Also man denkt, das ist, was ist das, was passiert hier? Die Jury hat daraus dann geschlossen, es ist eine Entzugsgeschichte auf allen Ebenen, also Entzug von Sinn vielleicht auch, Entzug von Zusammenhängen, aber auch tatsächlich wahrscheinlich ein Drogenentzug. Und das war schon ein sehr experimenteller Text, irgendwo zwischen Kafka und Malina von Ingeborg Bachmann, würde ich sagen.
Ganz anders ging es zu in einem Text, der auch viel diskutiert wurde, in der Jury, aber dann auch später auf den Empfängen rund um das Festival. Ganz anders strukturiert, Dennis Pfabe. Die Möglichkeit einer Ordnung heißt in das Prosastück. Und im Titel steckt ja im Grunde genommen schon drin, dass es hier ganz anders zugeht. Wir gehen nämlich in den Baumarkt. Worum geht's?
Ja, wir gehen in den Baumarkt mit einem Erzähler, der dorthin kommt, um Teile zu kaufen, ein Haus zu bauen, in dem er mit seiner Frau leben möchte. Aber man kriegt ziemlich schnell mit. Es geht eigentlich darum, dass es einen Kindsverlust gibt. Also dieses Paar, das sowieso schon eine zerrüttete Beziehung hat, hat gerade ein Kind verloren. Und dieser Mann, der bleibt einfach in diesem Baumarkt. Ja, der geht einfach nicht mehr nach Hause. Der kauft und kauft, beziehungsweise guckt sich alles an und verschwindet dann irgendwann unter einem Regal, statt nach Hause zu gehen. Und da ist eine sehr berührende Szene, wo er einen vertrockneten kleinen Frosch, der dort gestorben ist, zudeckt mit einem Spatel, den er sich dort gekauft hat. Auf jeden Fall ist es ein Text, der von der Trauer eines Vaters auch spricht, einer zerrütteten Beziehung und das in einem Baumarkt, das hat mir sehr gut gefallen. Dieses Setting und auch diese Idee, einfach mal nicht die Mutter trauern zu lassen, sondern den Vater trauern zu lassen.
Eine ganz andere Tonlage gab es am letzten Wettbewerbstag zu hören. Da konnte auch mal gelacht werden mit einem Glas Gurkel. Es ist ja immer ganz erfrischend, wenn es so unterschiedliche Stilrichtungen und Tonlagen gibt. Ganz konkret, konnten Sie mitlachen?
Absolut konnte ich mitlachen. Es ging ja um die Gurke des Anstoßes gewissermaßen, wurde zu einem absurden Geschehen, das eine ganze Stadt mitgerissen hat. Also großartiger Text. Ich kann auch wirklich nur sagen, hören Sie sich den nochmal an, lassen Sie sich den nochmal vorlesen. Es steht alles im Internet oder am besten vorlesen lassen. Wollte gerade sagen, selber lesen, aber vorlesen lassen ist noch besser, weil die Autorin auch noch so großartig so ein Glas Gurken auf ihrem Tisch stehen hatte. Man hat die ganze Zeit überlegt, macht sie die jetzt noch auf am Ende? Oder
bespritzt sie das Publikum mit Gurkenessigwasser, denn das ist der Stein, nein, die Gurke des Anstoßes, dass jemand einen kleinen Text schreibt und sich darüber mokiert, dass dieses Gurkenwasser doch gefährlich ist. Und dann kommt es in den sozialen oder unsozialen Medien zu großen Debatten, ob man jetzt Essiggurken verbieten soll oder auch nicht. Vielleicht sprechen wir mal ganz grundsätzlich über die Frage, welche Texte möglicherweise einen Nachklang haben. Die Arbeiten haben ja eine vorgeschriebene Länge. Manchmal sind sie Ausschnitte aus größeren Prosastücken. Welches Werk, welche Erzählung würden Sie denn gerne weiterlesen wollen, wenn das möglich wäre?
Ich weiß, dass Tichan Sila schon ein Buch geschrieben hat, was jetzt rausgekommen ist, in dem sein Text eine Rolle spielt oder diese Konstellation seines Textes. Das Buch werde ich auf jeden Fall, es liegt schon auf meinem Schreibtisch, ehrlich gesagt, das werde ich jetzt nach dem Bewerb auf jeden Fall aufschlagen. Und wenn Sie danach fragen, was für Texte so im Gedächtnis bleiben, dann würde ich tatsächlich nochmal zum Anfang zurückkommen. Ulrike Heidacher, sie hat ja einen Text geschrieben, der so eine Klagenfurter Textkategorie bedient, nämlich dieses das Sterben begleiten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Eva Sichelschmidt vor, ich glaube, 2 Jahren. Und das sind Texte, da muss ich selber sagen, ganz persönlich, die bleiben mir im Kopf, die bleiben bestehen.
Auf einen Text würde ich vielleicht ganz gerne noch eingehen, weil der es auch geschafft hat, eine sehr besondere und, wie ich fand, kongeniale Form für den Inhalt des Textes zu finden, nämlich das Stück Eine Treppe aus Papier von Henrik Santo, ein Autor, der von einem Haus erzählt mit vielen Räumen und da sprechen die Räume, da sprechen die Heizungsrohre, da sprechen die Gegenstände gewissermaßen zu den Menschen, die jetzt wohnen und durch die Geschichten hindurch. Frau Schumacher, wie hat dieses Werk auf Sie gewirkt?
Ich denke, es ist einer der poetischsten Texte, die wir hier gehört haben, auch sehr experimentell in der Erzählfolge, weil es so eine Dingerzählung ist, die auch mit Aufzählungen funktioniert hat. Ich würde sagen, sehr lesebühneninspiriert, auch der Vortrag kommt natürlich hier in Klagenfurt immer gut. Und ich fand diese Treppe aus Papier, auch so ein schöner Titel, als Metapher, dieses Haus als Metapher für die Gesellschaft, in dem die Erinnerungen gespeichert sind, in dem sich die Zeiten begegnen, in dem sich die Vergangenheiten übereinander legen und auch ja eine Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts erzählt wird. Mich hat das so ein bisschen an Peter Nadasch erinnert. Es drehte sich ja tatsächlich darum, dass sich so ein kollektives Gedächtnis und Erinnern immer wieder neu formiert und das Vergangenes nichts vergangen ist. Davon hat auch Tijan Sila erzählt. Also eigentlich gab es ganz viele Korrespondenzen, finde ich, zwischen den Texten. Die Dingerzählung zum Beispiel, also dass plötzlich Türschwellen oder Häuser anfangen zu erzählen. Dann die Dinge, die geordnet werden müssen. Und tatsächlich gab es Kriege, die miterzählt wurden. Also man hatte an vielen Stellen diese Gewalterfahrungen, vielleicht nicht der Ich-Erzähler, aber der Generation vorher in ihrer ganzen DNA-Haftigkeit gewissermaßen erzählt.
Vielleicht machen wir mal einen Strich drunter. Ich weiß, das ist nicht leicht zu formulieren und da geht es ja auch nicht um mathematische Genauigkeit. Aber wie beurteilen Sie die literarische Qualität der Texte sozusagen im Ganzen und vor allem im Vergleich zu den Vorjahren, wenn man das überhaupt machen kann?
Ach, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht. Diese Frage, die stelle ich mir wirklich jedes Jahr. Na, wie ist denn der Jahrgang? So eine Frage, die man sich, glaube ich, auch hier seit 77 stellt. Und ich glaube, sie ist niemals wirklich beantwortbar. Ich fand überraschend gute Texte dabei. Ich fand überraschend belanglose Texte gab es auch. Aber alles in allem ist es doch so, unterm Strich, man sitzt hier jetzt und lässt das alles nochmal Revue passieren. Und dann ist es doch immer wieder eine gute Mischung, die man präsentiert bekam mit Highlights und mit Lowlights.
Na, wie das so eben ist, beim Wettlesen in Klagenfurt. Die MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.